Deutschlandfunk. Hintergrund.
Binnenschifffahrt und Verkehrswende. Was den Gütertransport auf dem Wasser erschwert. Von Martin Reischke.
Morgen, Radek. Ja, kannst du vorne losmachen?
Es ist erst kurz nach 7. Ein heißer Hochsommertag beginnt. Auf dem Binnenschiff Stella Maris heißt es Leinen los. Es tuckert von Frankfurt aus Richtung Osten. Am Steuer sitzt Kapitän Thorsten Stunz und schaut zufrieden auf den Main.
Wissen Sie, ich habe Binnenschifffahrt von klein auf gelernt und ich kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen. Ich mache das mit Leib und Seele, mit Herzblut. Das ist einfach alles mit dabei. Heißt das bei uns einmal Schiffer, immer Schiffer.
Stunz ist Binnenschiffer in vierter Generation. Die Stella Maris sein zweites Zuhause.
Unser Schiff ist 110 Meter lang, 10 Meter breit. Hat einen Tiefgang, wenn es voll beladen ist, einen Tiefgang von 3,13 Meter. 2.388 Tonnen.
Doch voll beladen fährt die Stella Maris nur noch selten. Wie gut das Geschäft läuft, hängt, ähnlich wie auf Straße oder Schiene, stark von den Rahmenbedingungen ab. Von Gesetzen und Fördermitteln also, vom Ausbau der Infrastruktur, die auch Binnenschiffe brauchen, oder vom Wasserstand der Flüsse in der Sommerhitze. Jetzt gerade kommt noch etwas anderes hinzu. Die deutsche Wirtschaft ist im Abschwung.
Wenn der Absatz nach hinten raus nicht stimmt und weniger gebraucht wird, dann müssen wir auch weniger produzieren. Wenn weniger produziert wird, brauchen wir nicht so viel Schrott. Wenn wir nicht so viel Schrott brauchen, habe ich nicht mehr so viel zum Transportieren. Ja, dann sind weniger Schiffe vonnöten.
Zusammen mit seinen zwei Mitarbeitern fährt Stunz eine feste Strecke. Vom Oberrhein bringen sie Kies zu einem Betonwerk in Frankfurt. Auf der Rückfahrt haben sie Schrott für ein Stahlwerk geladen. Einmal pro Woche geht das so. Stunz könnte die Tour auch öfter machen, aber die Nachfrage sei zu gering. Dabei will die Bundesregierung die Binnenschifffahrt eigentlich stärken, um die Klimaziele zu schaffen. Der Ausstoß an Treibhausgasen pro Tonne Fracht ist laut Umweltbundesamt beim Binnenschiff zwar etwa doppelt so hoch wie bei der Bahn, aber beträgt nur etwa ein Drittel dessen, was Lkw in die Luft blasen. Bis 2030 soll der Verkehrsanteil der Binnenschifffahrt deshalb bei 12% liegen, fast doppelt so viel wie die aktuelle Transportleistung. So steht es im Masterplan Binnenschifffahrt, der 2019 noch unter der Großen Koalition ausgearbeitet wurde. Auch Oliver Luksic von der FDP sieht große Potenziale. Er ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dort für die Wasserstraßen zuständig.
Zum einen hat die Binnenschifffahrt derzeit freie Kapazitäten, wenn hingegen das Netz sowohl bei der Schiene als auch bei der Straße hoch belastet ist. Zum zweiten hat die Binnenschifffahrt dann Vorteile, wenn große Mengen über lange Wege transportiert werden. Da kann die Binnenschifffahrt ihre Stärken ausspielen.
Ob die Binnenschifffahrt in den kommenden 7 Jahren tatsächlich so stark wachsen wird, wie im Masterplan beschrieben, darauf will Luksic aber nicht wetten. Und auch Branchenvertreter wie Marcel Lobeck bezweifeln, dass die politisch angestrebte Aufteilung des Gütertransports zwischen den Verkehrsträgern, der Modal Split, kurzfristig überhaupt zu erreichen ist.
Wenn Sie mich jetzt nach dem Modal Split fragen, dann reden wir hier über einen Marathonlauf und nicht über einen Sprint.
Sagt der Geschäftsführer des Vereins für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen, eine Art Think Tank der Branche. Denn momentan sind die Marktanteile sogar eher rückläufig. Ein Grund? Durch die Energiewende werden immer weniger Massengüter wie etwa Kohle oder Heizöl transportiert, für die sich die Binnenschifffahrt anbietet. Doch Lobeck warnt vor voreiligen Schlüssen.
Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, wir haben jetzt einen Rückgang im Modal Split, jetzt moderieren wir die Binnenschifffahrt und die Binnenhäfen ab.
Denn die Energiewende bietet auch große Potenziale, etwa beim Transport von Windkraftanlagen, vielleicht auch von Wasserstoff, sagt Lobeck. Voller Unverständnis schaut die Branche deshalb auf die Ergebnisse der langfristigen Verkehrsprognose, die das Bundesministerium im März veröffentlichte. Die Gutachter erwarten zwar einen Anstieg des gesamten Güterverkehrs bis Mitte des Jahrhunderts, der Anteil der Straße allerdings könnte laut der Studie sogar wachsen, während Schiene und Binnenschifffahrt verlieren würden. Wasserstraßenlobbyist Marcel Lobeck schüttelt verärgert den Kopf.
Also ich glaube, man müsste den Ist-Zustand als Gestaltungsauftrag begreifen und hier einfach beherzter vorangehen. Und ich habe mal gelernt am Anfang meines Studiums, dass ein Infrastrukturangebot auch eine Nachfrage schafft. Und wenn ich jetzt anfange, Infrastrukturprojekte abzumoderieren, dann muss ich mich am Ende nicht drüber wundern, dass es hier keine Nachfrage für den Transport gibt.
In der Tat ist die Infrastruktur eines der großen Probleme der Branche. Ähnlich wie das deutsche Schienennetz sind auch die Wasserstraßen der Bundesrepublik vielerorts in einem desolaten Zustand. Viele Anlagen wurden schon über Jahrzehnte nicht mehr saniert. Binnenschiffer Thorsten Stunz kennt das Problem. Mit seiner Stella Maris fährt er gerade auf die Main-Schleuse Offenbach zu.
Schleuse Offenbach, Stella Maris. Schönen guten Tag. Der Stella Maris 110, leer am Osthafen zu Berg. Wir kommen vom Westhafen und möchten nach Aschaffenburg. Und hinter mir ist der Kraichgau.
Ja, danke für die Info.
Schön. Normalerweise sagt er jetzt, die Schleuse ist klar oder nicht klar oder so.
Ein paar Minuten später kann die Stella Maris die Schleuse passieren. Aber das sei nicht immer so. Denn in den letzten Jahrzehnten habe sich einiges geändert, so Stunz.
Früher waren auf jeder Schleuse 3-4 Leute, die liefen ständig da rum. Also einer hat die Schleuse bedient und die anderen haben die Schleuse gepflegt.
Heute dagegen werden die Schiffsfahrstühle zentral aus einer Leitwarte gesteuert. Das spart Personal und damit viel Geld.
Ich glaube aber langfristig ist das doch ein größeres Problem, weil früher war der Mann auf der Schleuse und wenn das Tor angefangen hat zu quietschen, dann hat er gesagt, geh mal dahin, geh mal gucken oder ein bisschen Fett oder sonst was. Heute hört er das nicht mehr. Heute merkt er erst, wenn auf seinem Bildschirm, oh, Tor geht nicht mehr auf. Und das ist natürlich dann für uns, die da durch müssen, unvorhergesehene Wartezeiten. Ja, und das geht auf unsere Kosten halt, ne? Ich kriege ja keinen Ausfall dafür, wenn ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden oder im ungünstigsten Fall 2 Tage vor der Schleuse liege.
Alles schon vorgekommen, sagt Stunz trocken, auch wenn es diesmal keine Probleme gibt. Dass viele Schleusen und andere Wasserstraßenbauwerke dringend saniert werden müssen, weiß auch die Politik. Im Masterplan Binnenschifffahrt wird deshalb die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur als wichtiges Ziel genannt. Doch die Modernisierung dauert ziemlich lange. Zu lange, sagt Binnenschifffahrtslobbyist Marcel Lobeck.
2016 hat die Bundesanstalt für Wasserbau den Zustand der Bauwerke ermittelt und dabei herausgefunden, dass bis 2026 250 Bauwerke rund erneuert werden müssten. Dazu gehören alleine 50 Schleusen.
Gebaut worden seien allerdings in den vergangenen 7 Jahren weniger als 5.
Das heißt, wir müssen alleine hier um den Faktor 3 bis 5 schneller werden, um die infrastrukturellen Herausforderungen zu bewältigen und allein den Sanierungsstau aufzulösen.
Lobeck sieht 2 Probleme. Zum einen sei der Erhalt der Wasserstraßeninfrastruktur nicht ausreichend finanziert. Während im Bundeshaushalt in diesem Jahr rund 1,4 Milliarden Euro für die deutschen Wasserstraßen vorgesehen sind, fordern die Interessenvertreter der Branche mindestens 2 Milliarden Euro. Zum anderen müssten die Verfahren für Planung und Bau dringend vereinfacht und beschleunigt werden.
Wir brauchen eigentlich eine Alle-Frauen-und-Alle-Mann-an-Deck-Mentalität. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Leute, die von ihrer Berufsausbildung her planen und bauen können, das auch tun und nicht mit Verwaltungsarbeiten belastet sind.
Lubecks Forderungen treffen im Verkehrsministerium durchaus auf offene Ohren. Was die Finanzierung angeht, so verspricht FDP-Staatssekretär Oliver Luksic eine deutliche Anhebung des Etats in den kommenden Jahren. Doch noch dringender ist für ihn der Bürokratieabbau in der Branche.
Wasserbau ist sowohl in der Planung als auch in der Ausführung schwierig. Ja, ich glaube, da liegt ein bisschen im Moment auch der Fokus drauf, dass wir es erstmal schaffen, das Geld, was wir bekommen, auch zu verbauen. Das ist nicht so einfach.
Selbst mit mehr Geld für die Wasserstraße und deutlich beschleunigten Planungs- und Bauverfahren wären die großen Probleme der Branche längst noch nicht alle gelöst. Auch wenn die Binnenschifffahrt im Kampf gegen den Klimawandel ihren Beitrag leisten soll, ist sie von diesem wiederum stärker betroffen als andere Verkehrsträger, wie Schiene und Straße. Das Problem: Niedrigwasserphasen machen es immer schwieriger, Touren noch sicher zu planen. Das betreffe vor allem den Rhein, die mit großem Abstand wichtigste deutsche Wasserstraße, erzählt Thorsten Stunz. Er vertritt im Bundesverband der Selbstständigen die Interessen der Binnenschiffer.
Wenn wir natürlich jetzt trockenen Sommer wieder haben, wenig Regenfälle, ja, dann wird zwangsläufig das Wasser natürlich auch weniger. Was sollen wir jetzt machen? Das ist einfach so eine Sache, die ist einfach da. Das nützt ja auch nichts, wenn wir jetzt als Verband hingehen und sagen, okay, wir sind jetzt mit unseren Schiffen da, Politik, sehen wir zu, dass da Wasser kommt. Das ist ja illusorisch. Wo sollen das Wasser hernehmen?
Stunz zuckt mit den Schultern. Er selbst ist vom Niedrigwasser weniger betroffen als viele seiner Kollegen, weil er nicht den Mittelrhein befährt, der besonders anfällig ist für niedrige Pegelstände. Wer dort unterwegs ist, dürfte schon bald auf die Hilfe von Rupert Henn angewiesen sein. Henn ist Geschäftsführer des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg. Er erforscht, wie sich Binnenschiffe besser an Niedrigwasserphasen anpassen lassen.
Die erste Maßnahme ist sozusagen, die Grundfläche des Schiffes zu vergrößern, das heißt breiter zu bauen, länger zu bauen.
Denn je breiter und länger das Schiff, desto geringer der Tiefgang.
Man kann natürlich weitergehen und kann dann sehr hochfeste Materialien, sehr leichte Materialien nehmen. Das ist aber mit hohen Kosten verbunden.
Weil das Schiff so zunehmend unwirtschaftlich werde, müsse man auch auf andere Möglichkeiten setzen.
Es bringt eben nichts, auf dem letzten Tropfen im Rhein sozusagen noch zu fahren mit dem Schiff, weil es einfach nicht mehr effizient ist. Ich brauche auch eine gewisse Wassermenge, dass ich wirklich auch die Ladung transportieren kann.
Konkret heißt das, die Fahrrinne muss ausgebaut werden. Sie soll vertieft werden, damit die mögliche Abladung, das ist die Eintauchtiefe der Schiffe, größer wird. Schiffe können so größere Lasten transportieren. Geht es nach Oliver Luksic von der FDP, dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium, sollten die Arbeiten lieber heute als morgen beginnen.
Diese Abladeoptimierung am Mittelrhein, die hat wirklich eine absolut überragende Bedeutung. Weil das, sage ich mal, der Hotspot ist im Bereich der Binnenschifffahrt. Da geht es auch um 6 sehr punktuelle Verbesserungen bei der Fahrrinne. Da geht es um 100 Meter. Die haben aber einen großen Effekt, weil man sonst auf die ganze Strecke nicht tiefer beladen fahren kann.
Doch das ist umstritten. Lokalpolitiker und Umweltschützer leisten Widerstand. Sie fürchten negative Auswirkungen für Fische und auf die Gewässerökologie, weil der Rhein durch die Vertiefung der Fahrrinne nicht mehr Wasser führe, sondern sich das Wasser nur anders verteile. Bei Niedrigwasser könnten manche Zonen trockenfallen und als Lebensraum für Tiere verloren gehen, so die Bedenken. Zudem würden der Wasserspiegel des Rheins und auch der Grundwasserstand in der Umgebung absinken. Experten erwarten deshalb lange rechtliche Auseinandersetzungen um die Rheinvertiefung. Für FDP-Politiker Luksic ist die ganze öffentliche Diskussion aus dem Ruder gelaufen.
Da gibt es in der Tat ein Vermittlungsproblem, weil die reflexartige Reaktion von vielen ist, der gesamte Rhein wird ausgebaggert. Das bringt ja nichts, weil es sowieso weniger Wasser wird. Darum geht es, wie gesagt, nicht. Also es gibt nur 6 sehr kleine Engpassstellen, wo wir eine Fahrrinne von 1,90 Meter haben, wo wir nur 20 Zentimeter gewinnen müssen, um über die gesamte, sehr lange Fahrtstrecke des Rheins besser beladen zu können. Also das sind auch ehrlich gesagt sehr geringe Eingriffe in die Natur.
20 Zentimeter mehr oder weniger Tiefgang. Sind das nicht kleinkarierte Diskussionen in einer Branche, die mit Schiffen arbeitet, die im Regelfall mehr als 100 Meter lang sind? Überhaupt nicht, erklärt Branchenvertreter Marcel Lobeck.
Man muss einfach sehen, dass bereits 10 Zentimeter mehr Abladetiefe 100 Tonnen mehr Zuladung bedeuten. Also das ist schon gewaltig, was man da bewegen kann. Weil manche ja immer sagen, okay, da geht es um 20 Zentimeter, aber 20 Zentimeter wären in dem Fall 200 Tonnen mehr Gewicht, die das Schiff mitnehmen kann.
Um Planungszeiten zu verkürzen, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, das sogenannte Infrastrukturbeschleunigungsgesetz vorgelegt. In dem Entwurf sind zwar zahlreiche Bauvorhaben von Straße und Schiene aufgelistet, die nun schneller umgesetzt werden sollen, die Binnenschifffahrt sucht man dort allerdings vergebens. Die Branche habe das sehr geärgert, erzählt Marcel Lobeck vom Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen.
Es ist natürlich ein fatales politisches Signal, wenn der dritte Verkehrsträger und einer der beiden ökologischen Verkehrsträger in diesem Gesetzesvorhaben nicht auftaucht. Das haben wir sehr bemängelt. Wir hoffen, dass es jetzt im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens hier auch noch zu einer Einsicht kommt und auch die Wasserstraße angemessen berücksichtigt wird.
Im Bundesministerium für Digitales und Verkehr schiebt man die Verantwortung auf den grünen Koalitionspartner. Dieser habe sich wegen ökologischer Bedenken gesperrt, etwa die Rheinvertiefung mit in die Liste der prioritären Projekte aufzunehmen. Nachfrage beim Bundestagsabgeordneten der Grünen Dieter Janecek. Er ist der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus und somit dafür zuständig, die unterschiedlichen Interessen auf der Wasserstraße miteinander zu versöhnen. Janecek gibt sich diplomatisch.
Ich höre mir das schon aufmerksam an und nehme das auch ernst, dass man versucht, diesen Ökologie-Ökonomie-Konflikt aufzulösen. Immer wird das nicht möglich sein, aber im Rhein zum Beispiel gibt es Stellen, da ist man jetzt auch im Konsens zu sagen, an bestimmten Stellen macht dann eben eine Ausbaggerung auch Sinn, um das Gesamtsystem Rhein auch für die Schifffahrt zu schützen, weil wenn nicht mehr gefahren werden kann an bestimmten Stellen, dann habe ich halt auch das Klimathema im Verkehr schlecht gelöst.
Und auf die Binnenschifffahrt warten weitere Herausforderungen. Die Schiffsmotoren, bisher mit Diesel betrieben, müssen umweltfreundlicher werden. Denn auch wenn pro Tonne Fracht viel weniger Treibhausgase als beim Lkw ausgestoßen werden, emittieren Binnenschiffsmotoren deutlich mehr Stickoxide als die Antriebe der Lkw. Stickoxide gelten als Luftschadstoffe, die bei hohen Konzentrationen zu Atemwegserkrankungen führen können. Auch deshalb soll die Branche ihre Emissionen bis 2035 im Vergleich zu 2015 um 35% senken. Bis 2050 muss die Binnenschifffahrtsflotte komplett emissionsfrei sein, so will es die EU-Kommission. Bei Passagierfähren mit kurzen Fahrzeiten würden schon heute Batterieantriebe erprobt, so Schiffstechniker Rupert Henn. Nur
viel schwieriger ist es zum Beispiel bei einer Rheinschifffahrt, wo ich also im Grunde tagelang unterwegs bin und im Grunde auch jetzt keine Ladestopps machen möchte, sondern ich möchte einfach durchfahren. Da untersuchen wir verschiedene Konzepte, was möglich ist. Da gibt es aber keine Patentlösung.
Ein Akkubetrieb sei zwar auch bei großen Schiffen technisch möglich, aber wirtschaftlich unrentabel. Einige Reeder lassen sich deshalb in ihre neuen Schiffe schon heute einen Elektromotor einbauen, der von einem Dieselgenerator angetrieben wird, in der Hoffnung, den Diesel irgendwann durch andere Energiequellen ersetzen zu können. Als Binnenschiffer Thorsten Stunz vor 5 Jahren seinen Motor auf der Stella Maris erneuern wollte, stand auch er vor dieser Frage.
Aber dass wir dann wirklich da so frei hingehen und sagen, jo, wir setzen jetzt mal auf ein Pferd, wo ja noch gar keine Erfahrung hat, wo keiner weiß, klappt das denn auch wirklich so oder nicht? Dafür sind wir einfach ja ein kleiner Partikulier. So viel Geld haben wir leider nicht ganz übrig.
Also hat er einen modernen Dieselmotor einbauen lassen, der derzeit noch alle Abgasnormen erfüllt. Klimatechnisch wirkt das wie ein Anachronismus, sei aber momentan noch ohne echte Alternative, sagt Schiffstechniker Rupert Henn.
Insofern darf man den Rädern auch keinen Vorwurf machen. Die Technik ist einfach noch nicht so weit. Die Forderungen der Politik, der Gesellschaft, die auch berechtigt sind, sind da, aber die können technisch nicht erfüllt werden im Augenblick.
Und selbst wenn die Frage eines emissionsarmen Schiffsantriebs in naher Zukunft gelöst werden sollte, fehlten immer noch die Werftkapazitäten, um die Schiffe schnell klimaneutral umzurüsten.
Bei unserer jetzigen Erneuerungsrate und auch bei einer Werftkapazität, die ja begrenzt ist, auch in ganz Europa, werden wir es im Grunde bis 2050 nicht schaffen, die Flotte umzustellen, denn wir haben noch 27 Jahre und wir bräuchten 100 Jahre. Hier gibt es einfach von der Umsetzung das gleiche Problem mit den Wärmepumpen. Es gibt keine Handwerker, es gibt auch keine Werften, die das machen können.
Die Lösung der Binnenschifffahrtsprobleme ist eine echte Sisyphusarbeit. Immer wenn eine Schwierigkeit überwunden scheint, taucht die nächste auf. Der Kampf gegen Niedrigwasser, ziemlich kompliziert. Die Erneuerung der Infrastruktur, teuer und extrem langwierig. Die Umrüstung auf klimaneutralen Antrieb, noch offen. Und nicht zuletzt werden sich einige Binnenschiffer darauf einstellen müssen, in Zukunft andere Güter zu transportieren als bisher. Dass Thorsten Stunz mit seiner Stella Maris trotzdem gelassen in die Zukunft schaut, erscheint da fast seltsam. Aber vielleicht sieht er den Lauf der Dinge auch einfach realistisch.
Dass das gut transportiert werden muss, egal welches, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Dass wir in der Binnenschifffahrt Angst haben müssen, dass es uns morgen nicht mehr gibt, das glaube ich eigentlich eher weniger. Die Frage ist nur, in welcher Form das Ganze dann passiert.
Das war der Hintergrund. Binnenschifffahrt und Verkehrswende. Was den Gütertransport auf dem Wasser erschwert. Von Martin Reischke. Redaktion Gerwald Herter.